Hat jemand dich je verraten?
Und ich rede nicht von einem Mikrofon, ich rede von einer Person.
Die tiefe Enttäuschung, dass jemand, wen du vielleicht für Freund gehalten hast, der vielleicht Verwandter ist, dich verraten hat. Ich bin selber relativ kurz nach der Wende nach Thüringen gekommen und habe von verschiedenen Menschen gehört, die in der Zeit erfahren haben, wer sie alles bespitzelt hatte für die Stasi. Nachbarn, Arbeitskollegen, sogar Leute aus der Gemeinde. Manche Leute, die wollten gar nicht erst ihre Stasi-Akte anschauen, weil sie diese Enttäuschung nicht erleben wollten. Das zu erfahren, wer sie bespitzelt, wer sie verraten hatte. Judas Iskariot ist ein Name, der mit Thema Verrat schon seit 2000 Jahren verbunden wird. Du kennst ganz bestimmt keiner, der Judas heißt, zumal der Name in Deutschland nicht mal zugelassen ist. Du darfst dein Kind nicht mal Judas nennen. Und wir hören in der Bibel am meisten von ihm, wenn es dann direkt um diesen Verrat geht. Und ich möchte die verschiedenen Texte aus dem Matthäusevangelium, die mit seinem Verrat zu tun haben, jetzt im Laufe der Predigt lesen. Ich lese erstmal aus Matthäus Kapitel 26, die Verse 14 bis 16. Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 30 Silberstücke. Wenn man ins zweite Buch Mose schaut, finden wir, dass das der Preis ist für einen Sklaven. Umgerechnet wäre das vermutlich etwa 4 Monate normaler Lohn. Ganz gewiss ein bestimmtes Sümmchen. Aber um jemanden zu verraten? Weiter im selben Kapitel, die Verse 20 bis 25, finden wir: Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig, und einer nach dem anderen fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn auslieferte: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete: Du sagst es. Häufig in Markus und in Johannes Evangelium finden wir, dass die Begriffe Rabbi und Herr fast austauschbar verwendet werden. Nicht im Matthäus Evangelium. Im Matthäus Evangelium kommt das Wort Rabbi sehr selten vor. Und nur 2-mal wird Jesus als Rabbi angesprochen von Judas. Die anderen Jünger sprechen ihn immer als Herr an. Das eine Mal war gerade in dem Text, den ich gelesen habe. Das andere Mal ist in diesem nächsten Abschnitt. Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwerten und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es, nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, Dazu bist du gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Was war eigentlich die Motivation für Judas, dass er Jesus verraten hat? Es wird uns in der Bibel nicht detailliert, nicht explizit gesagt. Und es hat natürlich über die letzten 2000 Jahre sehr viel Spekulation darüber gegeben. Manche sagen, er war einfach ein fieser Kerl. Er war ein Opportunist, der eine Gelegenheit gesucht hat. Hier konnte er ein bisschen Geld rausschlagen. Macht er. Nimmt er mit. Andere denken, dass Judas vielleicht sogar lautere, also positive Absichten hatte, als er Jesus verraten hat. Dass er so überzeugt war, dass Jesus es war, der sie von den Römern befreien würde, dass er absolut keinen Zweifel mehr an seiner Fähigkeit dazu hatte, aber hat gesehen, dass Jesus irgendwie gezögert hat, nicht die Waffen ergriffen hat gegen die Römer, dass er seine Macht nicht benutzt hat, um die Römer auszutreiben und dachte, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Und hat gedacht, wenn die kommen, um ihn zu verhaften, dann wird er gezwungen sein, mit voller Macht rauszukommen und das zu tun, wofür er da ist. Laut seiner Ansicht. Also versteht, das ist einfach eine Theorie, die da ist. Die Menschen, also man denkt, vielleicht hat Judas gedacht, wenn Jesus verhaftet wird, dann wird er in voller Power rauskommen, müssen sich befreien, seine Nachfolger um sich sammeln und die Römer vom Land vertreiben würde. Aber erst als Jesus verhaftet war, zum Tode verurteilt war, hat Judas dann seinen Fehler erkannt. Und dann auch Reue gezeigt. Mir ist noch einen anderen Gedanken zu Judas Beweggründen gekommen, was nicht völlig anders ist als die anderen, aber vielleicht einen Schritt weiter geht. Ich frage mich, ob Judas Jesus verraten hat, weil er sich von Jesus verraten fühlte. Man muss verstehen, in der Zeit herrscht in Palästina wirklich eine sehr starke nationalistische Stimmung. Es waren sehr viele Leute, die es wirklich gestrichen voll hatten, dass die Römer ihr Land besetzt haben. Die wollten Freiheit für sich, Freiheit für ihr Volk haben. Nichts wäre ihnen lieber gewesen, als diese bescheuerte Römer loszuwerden. Nun, wir wissen nicht genau, was Iskariot, in diesem Namen Judas Iskariot, bedeutet. Manche denken, dass es eine Ortsangabe ist, aber es ist auch die Möglichkeit, dass dieser Name, sagen wir modern übersetzt, sowas wie Messerheld bedeuten könnte. Dass er eben ein Aktivist war, einer, der wirklich aktiv versucht hat, die Römer zu vertreiben. Und Judas, wie die anderen Jünger, ist Jesus circa 3 Jahre lang gefolgt. Wir dürfen nicht vergessen, Judas war einer, der von Jesus ausgesandt wurde, um das Reich Gottes zu verkündigen. Judas gehörte zu denen, die Wunder vollbracht haben, die Dämonen ausgetrieben haben. Judas war einer von denen, die die Reste eingesammelt hat, nachdem Jesus 5000 Menschen mit 5 Brote und 2 Fischen satt gemacht hat. Judas war in dem Boot drin, als Jesus den Wind bedrohte, den Sturm stillte. Und Judas war Augenzeuge, als Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Die Voraussetzungen für eine Befreiungsarmee, die hätten überhaupt nicht besser sein können. Ich meine, überlegst dir, wenn der Anführer das Wetter beherrschen kann, wenn der Anführer Essen aus dem Nichts zaubern kann, wenn er die Möglichkeit hat, Menschen zu heilen, sogar Menschen von den Toten aufzuerwecken, diese Armee wäre absolut nicht zu stoppen, Und ich denke, es ist wichtig, dabei anzumerken, Judas war nicht ein gesetzter Mann im besten Alter, sagen wir Mitte, Ende 40, der vielleicht in einer Midlife-Crisis gesteckt hat. Nein, der war Anfang 20, wahrscheinlich, in etwa. Und der wird seine revolutionäre Ideen und Idealen gehabt haben und wollte sehen, dass diese Dinge jetzt kommen. Aber Judas war auch dabei, als Jesus dreimal angekündigt hat, dass er sterben müsse. Judas hat protestiert, als eine Frau ein sehr teures Salböl genommen hat und über Jesu Füße begossen hat. Und Jesus hat gesagt, sie würde ihn schon für sein Begräbnis salben. Das ist übrigens der Abschnitt unmittelbar bevor es heißt, daraufhin ging Judas zu den Leitern des Volkes und angeboten hat, ihn auszuliefern. Judas war dabei. Seine Füße wurden auch von Jesus gewaschen. Dieses Zeichen von absoluter Demut, ja, wo Jesus sich selber eigentlich erniedrigt hat. Und Judas hat mitgegessen, als Jesus das Brot nahm und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und Judas hat aus dem Kelch getrunken, zu dem Jesus gesagt hat, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 3 Jahre lang ist Judas Jesus gefolgt. 3 Jahre lang hat er all seine Hoffnung in ihn gesetzt. 3 Jahre lang hat er ihm zugehört. 3 Jahre lang hat er das getan, was Jesus gesagt hat. Nun, es heißt immer wieder, dass die Jünger nicht verstanden haben, was Jesus meinte, als er gesagt hatte, dass er sterben müsse. Aber was ist, wenn Judas gerade genug verstanden hat, um zu wissen, dass Jesus keine Absicht hatte, seine himmlische Macht einzusetzen, um dieses Reich zu verwirklichen? Jedenfalls nicht, wie Judas sich das vorgestellt hat. Und nicht, wie die anderen Jünger sich das vorgestellt haben. Darüber ist der Text eigentlich relativ klar, dass sie eine andere Vorstellung hatten, wie das Reich Gottes aussehen würde, wie das sich auswirken würde. Aber eine Frage: Bist du schon mal von Jesus enttäuscht gewesen? Bist du schon mal von Gott enttäuscht gewesen? Hast du dich vielleicht sogar verraten gefühlt? Er bräuchte nur mit den Fingern zu schnipsen, du würdest gesund werden. Wie schwer könnte es für ihn sein, dir den richtigen Partner über den Weg laufen zu lassen? Oder deinen jetzigen Partner wieder zu einem vernünftigen Menschen zu machen? Einen besseren Job, eine bessere Bezahlung, weniger Stress, mehr Glück, bessere Aussichten. Manchmal fühlen wir uns verraten. Er könnte, warum tut er es nicht? Und Stück um Stück werden wir immer wieder versucht, ihm den Rücken zu kehren, ihn zu verlassen. Lass die johlende Menge sich mit ihm auseinandersetzen. Wir haben schon so viel investiert und haben das Gefühl, wir stehen wieder vor einem Scherbenhaufen. Aber dann ist es auch die Frage, wer ist Jesus für dich? Was hörst du? Was verstehst du, wenn du diesen Namen hörst? Ist er der nette Lehrer, der ein paar gute Gedanken hat? Ja, ganz passabel, moralisch gut, alles ganz angenehm, gute Ethik. Also der Rabbi? Oder ist er Herr? Ist er es, der wirklich das Sagen hat? Es gibt viel Spekulation darüber, wer Judas wirklich war. Der Schauspieler Ben Becker hat vor einigen Jahren einen anderthalbstündigen dramatischen Monolog entwickelt unter dem Titel Ich, Judas. Ich habe das Stück selber nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass es ziemlich faszinierend sein soll. Und ich finde es faszinierend, dass ein Schauspieler in unserer Zeit ganze Säle füllen kann mit einem Stück über diesen Mann, der der Inbegriff von Verrat ist, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Viele haben Judas über die letzten 2000 Jahre verurteilt. Manch andere hat versucht, ihn zu rehabilitieren. Judas selber hat einen schrecklichen Weg gewählt. Nicht nur mit dem Verrat, sondern auch wie der Text weitergeht. Ich lese die erste Verse aus Matthäus Kapitel 27. Als es Morgen wurde, fassten die Hohepriester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. Sie antworteten, was geht das uns an? Das ist deine Sache. Da warf er die Silberstücke in den Tempel, dann ging er weg und erhängte sich. Ende des Monats werden wir die Person Petrus näher anschauen. Aber einen Vergleich möchte ich jetzt schon vorwegnehmen. Was ist eigentlich schlimmer, einen Freund zu verraten oder zu verleugnen? Freilich, man kann sagen, dass Petrus seine Verleugnung im Affekt gemacht hat. Er war unter Druck. Judas hatte seinen Verrat überlegt. Er hat das bewusst gemacht. Petrus hatte Angst in dem Moment. Aber dreimal verleugnen? Zu schwören, nein, den kenne ich überhaupt nicht? Beide haben als Freunde und als Nachfolger kläglich versagt. Was ist dann letztlich der Unterschied zwischen den beiden? Beide haben bereut, beide haben enorm unter ihrem Versagen gelitten. Aber Judas ist den fatalen Schritt gegangen, zu denken, dass nur noch mehr Zerstörung, sein eigener Tod, seinen schrecklichen Fehler wieder gut machen könnte. Überlegst du auch manchmal, Jesus hinter dich zu lassen? Aus Enttäuschung? Vielleicht aus Gleichgültigkeit? Über die nächsten Wochen wollen wir sehen, wie verschiedene Leute auf Jesus reagiert haben. Leute, die ihm nachgefolgt waren und welche, wem er nur eine Irritation war. Aber Jesus möchte, dass du über deine Beziehung zu ihm nachdenkst. Wer ist Jesus für dich? Wie wirkt sich das auf dich aus, wenn Jesus völlig anders handelt, als du es gewollt hast, als du es dir vorgestellt hast? Er möchte, dass du ganz neu über ihn nachdenkst, wer er ist. Möchte, dass du ihn ganz neu erlebst. Nein, er hat Judas' Erwartungen nicht erfüllt. Aber dass Judas dachte, dass er selber die Sache in die Hand nehmen muss, nachdem er seinen Fehler erkannt hat, ist das, was ihn daran gehindert hat, das Staunen der anderen 11 drei Tage später mitzuerleben. Nein, Jesus hat die Erwartungen seiner Jünger nicht erfüllt. Er ist weit darüber hinausgegangen. Und sie haben es in ihrer Lebzeit nicht erlebt, dass Palästina von den Römern befreit wurde. Aber sie haben die Nähe Gottes erlebt. Sie haben die heilende Kraft Jesu erlebt. Sie haben den auferstandenen Jesus gesehen und mit ihm gesprochen. Jesus ist in ihrem Leben einen ganz anderen Weg gegangen, als was sie erwartet haben. Traust du es Jesus zu, auch in deinem Leben einen anderen Weg mit dir zu gehen, als was du dir wünschst? Machen wir uns nichts vor. Das ist nicht unbedingt leicht. Das kann manchmal ganz schön heftig werden. Aber Jesus bietet dir das Leben an. Und er möchte, dass du deine Enttäuschung zu ihm bringst. Dass du ihm sagst, wo du mit ihm enttäuscht bist. Aber dass du dein Herz neu zu ihm wendest. Und dass du ihm vertraust. Er möchte deine Beziehung zu ihm auf eine ganz neue Ebene bringen. Auf eine Ebene, die du dir vielleicht im Moment überhaupt nicht vorstellen kannst. Genauso war es bei den Jüngern. Die hätten sich, bis sie ihn auferstanden gesehen haben, überhaupt, obwohl Jesus es ihnen auch gesagt hat, haben sie einfach nicht verstanden, worum es ihm ging. Und du, ich sag's dir direkt, es ist keine Sünde, wenn du seine Wege jetzt nicht verstehst. Es ist keine Sünde, wenn du jetzt sagst, Jesus, was ist los? Ich verstehe das nicht. Ich möchte das gern anders. Die Sünde, das Zerstörerische, ist, wenn wir uns von ihm abwenden und von ihm weggehen und ihm nicht mehr vertrauen. Weil dann sagen wir, nein, dein Weg gehe ich nicht. Ist ziemlich schlimm, wenn jemand zu einer von uns sagen würde, du Judas. Und ich sage nicht, du bist ein Judas. Ich sage nur, mach nicht denselben Fehler wie er. Zu denken, dass du Jesus einfach ein bisschen zwingen musst, das Richtige zu tun. Und zu denken, dass deine Fehler, dein Versagen im Leben das Ende vom Lied sind. Und dass nur noch du das ausbaden kannst. Er bietet dir Vergebung an. Er bietet dir neues Leben an. Das ist etwas, was du alleine nicht finden kannst. Aber er bietet es dir an. Und er streckt dir die Hand entgegen und sagt, es wird eine verrückte Reise, aber vertrau mir. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Ich möchte einfach, dass wir über diese Worte nachdenken. Die letzte Nacht mit Freunden wird deine Leidensnacht. Die radikale Liebe hat dir den Tod gebracht. Das Brot für uns gebrochen, der Kelch ein neuer Bund. Und in dem alten Garten Verrat durch Freundesmund. Jesus lädt uns ein, genau wie es mit seinen Jüngern, die mit ihm im Garten waren. Bleibe bei mir, bete mit mir. Er ist bei dir. Amen.